Herzlich willkommen in der Stadtreederei Reflexionen zu Stadt und Raum. Heute zur 41. Folge mit dem Titel Less is More, wie limitierte Ressourcen Städtebau und Stadtentwicklung verändern. Mein Name ist Fee Thyssen und wie immer sitze ich zusammen am Mikrofon mit meiner Kollegin
Christine Grüger, herzlich willkommen und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Fee hat schon erwähnt, wir greifen wieder ein Thema der DASL auf, also der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, wo wir beiden auch Mitglied sind. Und dieses Jahr findet ja diese Tagung in Heidelberg statt. Und wir sind gebeten worden, von der Landesgruppe doch schon mal so einen kleinen Appetithappen zur Tagung zu erstellen, damit die Bandbreite das Thema schon mal aufgezeigt wird und ihr euch schon mal ein bisschen reindenken könnt, um zu gucken, ja, was will ich denn genauer auf der Tagung noch erfahren? Also wir hoffen, dass wir auf dieses Thema neugierig machen können.
Ja, und diese Folge adressiert jetzt nicht nur die Teilnehmenden der Tagung, wobei auch da nochmal zu sagen wäre, die Tagung ist öffentlich. Also jeder, der interessiert ist, kann sich gerne anmelden, auch interdisziplinär. Also man muss jetzt nicht nur aus Architektur, Stadtplanung, Raumplanung oder ähnlichen Fächern kommen, sondern es ist ein Thema, was uns alle angeht und das wird auch gleich im Gespräch sehr deutlich, denn die Ressourcen sind ja letztendlich für uns alle begrenzt und wir Planenden müssen natürlich überlegen, wie man damit umgehen kann. Damit sind wir schon fast beim Thema, Christine. Vielleicht gehen wir da direkt einmal drauf ein. Was heißt das denn, begrenzte Ressourcen? Worüber sprechen wir gleich?
Na, im Grunde genommen sprechen wir darüber, dass die Bauwirtschaft ja ein wesentlicher Träger ist, Ressourcen zu verbrauchen. Und da meinen wir ganz konkret so Kies, Sand, Luft, Boden, Energie. Und das Bauwesen trägt halt dazu bei, dass diese Primärrohstoffe, wie wir das so schön sagen, dann zumeist in Abfall überführt werden und natürlich den Klimawandel und das Artensterben beschleunigen. Insofern ist man sich eigentlich schon einig in der Szene, jetzt ganz konkret auch bei Architekten und Bauingenieuren, dass wir Nachhaltigkeit nachhaltig handeln sollen, also weniger verbrauchen, als das nachwachsen kann. Das haben die Planer auch so mit übernommen und sich zum Duktus gemacht, aber es hat noch nicht so richtig bei allen gegriffen. Also wir wollen nachhaltig mit Boden, Wasser, Luft, Erde und Energie umgehen. Ressourcen sind aber auch Geld, Personal und Zeit. Und insofern ist das natürlich eine mächtige Herausforderung, um diese Bauwende, von der ständig gesprochen wird, wirklich in die Umsetzung zu bringen. Also Botschaft lautet: nicht mehr Rohstoffe verbrauchen, als in der Zeit nachwachsen oder neu entstehen können. Und der zweite Punkt, sich wirklich die Kosten angucken, also so über einen Lebenszyklus von einem Gebäudebeispiel, von einem Projekt. Also die Umwelt- und Sozialkosten sollen auch mit reingerechnet werden. Da rechnen wir uns heutzutage wohl immer noch einiges recht schön. Das ist alles leichter gesagt als getan. Wenn wir also sagen, wir sollen nicht mehr wachsen, dann müssen wir uns nur angucken, was gerade auf dem Wohnungsmarkt ist, wo wir davon reden, dass wir mehr Wohnungen brauchen und auch mehr Wachstum. Und da sind wir in diesem Dilemma, einerseits zu sparen, andererseits aber Wohnflächen zu schaffen. Und das heißt für unsere Branche natürlich also, wir sollten weniger bauen, sprich mehr auf den Bestand achten und andere Baumaterialien. Und wir reden jetzt nicht nur unbedingt immer von Holz, sondern auch, was machen wir mit dieser grauen Energie, die im Beton steckt. Wir sollten gucken, wie die Planungsverfahren anders werden und mehr in Kreislaufwirtschaft denken. Also auch dieser Aspekt, wie können denn Stadt und Land zusammenarbeiten? Das sind alles Punkte, die wir Planenden zum Teil noch nicht so auf dem Schirm haben. Also wir hören im Gespräch, dass die Architekten mittlerweile ihre Haltung geändert haben. Ja, Bestand entwickeln ist wichtig und nicht immer Wachstum. Aber bei den Planenden sind die Kompetenzen in diesem Bereich der Kreislaufwirtschaft noch nicht so ausgeprägt.
Es geht ja auch darum, zwar Rohstoffe nachhaltig einzusetzen, aber auch zu überlegen, wie kann man sie auch wiederverwerten. Auch darüber werden wir nachher im Gespräch ja reden. Wenn ich dich so reden höre, merkt man schon, dass das eine unglaubliche Bandbreite hat, dieses Thema, und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen zu bedenken ist. Das werden wir auch nachher merken in dem Gespräch, denn gerade diese Ressourcen stecken ja häufig in den Ballungsräumen, in den Städten. Wie man da auch zwischen Stadt und Land Ausgleiche schaffen kann. Es geht darum, wie kriegen wir denn überhaupt die Planenden, aber auch die Nutzenden dazu, auch dann bei Umbauten oder auch Neubauten so nachhaltig zu denken und zu überlegen, ist es mir das jetzt wert, da vielleicht auch erstmal mehr Zeit, mehr Geld vielleicht auch erstmal reinzustecken, um aber eben dieses Nachhaltige dann umsetzen zu können. Und es geht auch darum, welche Regeln brauchen wir denn eigentlich dafür? Also wir teasern ganz viele Themen heute an und müssen dann aber auch gucken, wie wir dann unter anderem bei der Tagung oder auch darüber hinaus vielleicht Teile davon nochmal vertiefen können.
Genau, und die Bauindustrie, die natürlich im Wesentlichen betroffen geht, wenn es um Gebäude zu erstellen geht, hat sich sehr bewegt, hat viel entwickelt, was gerade Recycling und Kreislaufwirtschaft angeht. Deswegen haben wir mit dem Geschäftsführer von Heidelberg Materials, Stefan Heger, gesprochen. Heidelberg Materials ist unter anderem Gastgeber auch unserer Tagung. Und er erklärt uns dann nämlich, was eigentlich der Beitrag der Bauwirtschaft ist zur Nachhaltigkeit. Was ist überhaupt Recycling und Wirtschaft? Wie läuft das überhaupt ab? Und was sind sozusagen deren Erwartungen auch an Politik und Verwaltung, um das Ganze auch wirklich in die Umsetzung zu bringen? Alles nicht ganz einfach. Wir haben das aber im Einzelgespräch erörtert.
Ja, mit dabei sind drei weitere Gäste. Christine, magst du einmal die Präsidentin der DASEL vorstellen?
Ja, es ist Monika Thomas, die seit einigen Jahren unsere Präsidentin ist im großen Team. Sie hat vorher in Hamburg in der Senatsverwaltung gearbeitet. Und wir haben mit dabei unseren Landesvorsitzenden aus Baden-Württemberg. Das ist Klaus Ellinger. Er war Planungsamtsleiter der Stadt Mannheim und ist jetzt noch weiter engagiert, freiberuflich in Gestaltungsbeiräten und Wettbewerbsjurys.
Ja, außerdem dabei ist Professor Frank Lorberg, der an der RWTH Aachen am Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur arbeitet oder beziehungsweise den Lehrstuhl innehat und gleichzeitig auch mit seinem Büro Lorberg Stadt Landschaftsarchitektur auch in konkreten Praxisprojekten solche Themen bearbeitet.
Dann hören wir jetzt mal rein.
Ja, wir freuen uns auf das Gespräch. Ihnen ganz viel Freude beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen in der Stadtreederei in der Sommerpause und unsere Gäste sind ja an unterschiedlichen Orten präsent, aber wir bringen uns zusammen, wir freuen uns. Bevor wir in das Thema einsteigen, eine persönliche Frage an euch alle. Wann hattet ihr denn das letzte Mal mit dem Thema Begrenzung zu tun? Ob Fläche, Personal, Geld, politisch, vielleicht kann da jeder von euch kurz sagen, wann ihr auf dieses Thema gekommen seid. Wer möchte beginnen?
Ja, ich kann vielleicht beginnen. Begrenzung ist eher die Frage, wann läuft einem das Thema nicht über den Weg? Also ich habe das Gefühl, dass in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch nochmal zugespitzt, das Thema eine Rolle spielt, gerade jetzt auch im Hochschulbereich, die Landesregierung sparen. Das sind Zahlen von 5-10%, wo sozusagen auch ein Stück an Zukunft gespart wird, nämlich an der Ausbildung der nächsten Generation. Und uns überrascht das natürlich auch nicht. Wir haben ein Stück weit auch Verständnis dafür, dass gespart werden muss. Man hat schon das Gefühl, dass sozusagen die Krisen, die in der Welt sind, sich jetzt eben auch zunehmend in Deutschland niederschlagen. Oft erstmal auch nur finanzieller Art, höhere Preise, Einsparungen, aber manchmal dann auch schon ganz direkt. Also, dass der Gürtel nicht enger geschnallt wird, sondern einfach, er sitzt jetzt enger. Und da müssen wir halt, glaube ich, heute drüber sprechen, wie man damit auch planerisch umgeht.
Vielen Dank.
Machen wir mal weiter. Und ich finde es ganz interessant jetzt bei der Frage, dass man bei Begrenzung immer gleich an die ökonomischen Grenzen denkt, ne? Also an die Knappheit der Kassen bei den Kommunen, die eigentlich so die gestaltenden Elemente sind. Und auf der anderen Seite sind ja die Grenzen eigentlich eher wirklich die echten Grenzen, unsere Ressourcen, unsere Umwelt, unsere Klima und so weiter. Und ich bin jetzt ja gerade in Kanada. Es klang ja gerade schon an, dass wir nicht alle irgendwie in Deutschland zurzeit sind. Und ich finde es total spannend, dass es für die Kanadier einfach ganz unkompliziert ist, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung umzugehen. Und die überholen auch alle gar nicht, sondern die fahren da irgendwie ganz ruhig, irgendwie ganz brav. Und wir brauchen scheinbar manchmal auch dieses Begrenzungssyndrom, um uns selber irgendwie in unserem Verhalten zu manipulieren. Insofern sind Grenzen, glaube ich, Begrenzung irgendwie, ist es bei uns tagtäglich als Maßstab des Handels, merkwürdigerweise.
Und jetzt an Sie, Herr Hegel, die gleiche Frage. Sie sind ja von Heidelberg Materials Mineralik, haben da den Geschäftsbereich Recycling und Kreislaufwirtschaft aufgebaut. Inwiefern haben Sie im Alltag, im Berufsalltag, vielleicht auch darüber hinaus, mit dem Thema Begrenzung und limitierter Ressourcen zu tun?
Das Interessante bei mir ist, ich habe täglich damit zu tun. Ich bin, wie gesagt, Geschäftsführer der Heidelberg Materials Mineralik. Das ist die ehemalige Sand und Kies, Heidelberger Sand und Kies GmbH. Und wir haben originär 40 Sand- und Kieswerke in Deutschland. Das heißt, wir kennen uns, was Primärressourcen angeht, sehr gut aus. Und wir merken einfach, ja, die werden nicht mehr. Sondern der Verbrauch ist da, der Bedarf jedes Jahr bleibt auf demselben Level oder wird auch mehr. Der wird sicherlich in den nächsten Jahren auch noch weiter zunehmen. Und die Ressourcen, die Abbaustätten etc., die werden aber nicht mehr. So, und deswegen, Frau Dr. Krüger, haben wir ein klares Thema hier. Wir wissen, es wird weniger, also müssen wir mehr daraus machen. Und wie kann man mehr daraus machen? Das ist deswegen, weswegen wir gesagt haben vor 4 Jahren, ja, wir steigen in den Sekundärbereich ein. So, alles, was an Sekundärrohstoffen da ist, ist ein großes Plus und kann uns helfen, die Primärrohstoffe ja, zu minimieren, zu ersetzen, zu reduzieren und zu schonen.
Was sagen Sie, Herr Elliger?
Ja.
Ihre Begegnung mit Begrenzung?
In jüngster Zeit, ich bin Vorsitzender eines Gestaltungsbeirats in der Gemeinde Öhringen. Da haben wir jetzt schon, ich mache das jetzt seit 3 Jahren, schon deutlich gemerkt, dass da plötzlich Begrenzungen auftauchen, die wir so im Beginn unserer Beratertätigkeit nicht so hatten. Und Öhringen liegt so im Dunstkreis von Heilbronn. Das heißt, da gibt es auch einen großen Druck auf dem Markt. Und da ist aber natürlich auch die Kommune sehr gefragt. Und da merkt man schon, dass die Begrenzungen, gerade was zum Beispiel das Engagement, bauliche Engagement von Gemeinden angeht zurzeit, sehr, sehr begrenzt wird. Und das ist sehr spürbar.
Jetzt ist ja das Thema der Tagung Less is More, wie limitierte Ressourcen Städtebau und Stadtentwicklung verändern. Könnt ihr noch mal für die Zuhörenden erklären, was ist denn jetzt die Ressourcenwende? Was betrifft das im engeren Sinne? Wie wird das definiert?
Wir sind ja immer, ein immerwährendes Wachstum ist quasi so ein bisschen unser Credo, sagen wir mal, seit dem Zweiten Weltkrieg für die gesamte Wirtschaft. Eigentlich ging es immer nach dem Motto Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und da plötzlich so einen Dreh hinzubekommen, zu sagen, nee, da müssen wir innehalten. Und das geht natürlich dann vor allen Dingen um diese Frage, wie wir im Grunde genommen da zu einer anderen Balance kommen. Und das geht natürlich durchgängig. Und die ganze Komplexität bildet sich auch immer im Bauen und in der Planung eigentlich ab.
Frank Lorbeck, wissen wir denn genug über den aktuellen Stand unserer Ressourcen? Können wir das sozusagen mit in die Planung so genau schon einbeziehen?
Wir wissen schon einiges, aber ich glaube gerade das Handlungswissen, also wie wir die Dinge dann auch planerisch umsetzen, da gibt es noch Luft nach oben. Dafür ist auch so eine Tagung, glaube ich, gut, um sich da auszutauschen, Best Practice zu sammeln. Wir haben ja als DASEL die Berliner Erklärung. Da taucht der Begriff Ressourcenwende so ja nicht auf, aber wir sprechen da zum Beispiel auch von Stoffwechsel zwischen Stadt und Land. Ja, und dass man, wenn man jetzt an Kreislaufwirtschaft denkt, dass man ja mehr in der Stadt, ihrem Umland, in der Region die Stoffströme organisiert, also auch in gewisser Weise die Ressourcen, die da sind, wenn wir jetzt Material denken, an Wasser, an Energie, an Nahrungsmittel zum Beispiel, also dass das auch in der Region stärker produziert, konsumiert, recycelt werden muss. Und darüber wissen wir eigentlich noch recht wenig. Also wir können immer noch nicht die Nahrungsmittelstoffströme in einer städtischen Region abbilden. Da fehlen uns noch die analytischen Werkzeuge, aber da sind wir auch dran und habe die Hoffnung, dass so eine Tagung da auch neue Impulse aussendet.
Ich kann vielleicht noch ergänzen. Ich finde, dass wir gerade als Planer da eine unheimliche Verantwortung auch haben bei dem Thema. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir das nach den anderen Jahrestagungen, die sich ja auch damit befasst haben, auch dieses Ressourcenthema nochmal ganz konzentriert aufgreifen. Denn letztendlich ist ja unsere Aufgabe irgendwie die Zukunft, die Vorsorge für die Zukunft zu machen und die vielen interdisziplinären Ansprüche dort zusammenzubringen. Und insofern glaube ich, ist es sehr wichtig, da zusammenzukommen, auch in dieser Bandbreite, um das zu diskutieren.
Wir haben ja jetzt in mehreren Veranstaltungen immer wieder dieses Thema gehabt, wir müssen in die Umsetzung kommen. Was ist zu tun? Wenn man jetzt Klaus Ellinger hört, der sagt, na ja, das Wachstum soll eingeschränkt werden und gleichzeitig brauchen wir Wachstum, wenn wir nur ans Wohnen denken. Also dieses händeringende Dilemma, was eigentlich da ist. Und gleichzeitig wird noch überlegt, ob man die gesetzlichen Grundlagen oder Baugesetzbuch und andere Vorlagen auch noch ändert in diesem Sinne. Also wie politisch durchsetzbar, Frau Thomas, ist das denn, was eigentlich dringend notwendig ist? Oder hinkt da die Gesetzgebung wieder hinterher?
Es ist eine schwierige Frage, finde ich, weil ich tue mich irgendwie schwer damit zu sagen, so das liegt an der Politik und die machen die Gesetze nicht, sondern ich glaube, das hat wirklich alle drei Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich, dass jeder bei sich selber anfangen muss und gucken muss, dieses Thema auch präsent zu haben. Und ich glaube, es ist schon sehr präsent. Ich glaube auch vielleicht ein bisschen im Unterschied zu Frank Lohrweg, dass wir schon wahnsinnig viel Wissen auch haben, dass sie aber trotzdem dieses Wissen nicht konsequent in die Umsetzung kriegen. Und da sind wir natürlich an dieser klassischen Frage, was schreibt man vor, was fördert man und. Und ich glaube, dass der Druck vielleicht trotz allen Problemen, die wir haben, noch nicht groß genug ist, diese Regeln zum Maßstab zu machen. Das stimmt mich ein bisschen traurig, stimmt mich aber auch hoffnungsvoll, weil wir andererseits schon wahnsinnig viel gemacht haben im Vergleich zu anderen Ländern, auch auf dieser Erde und so. Wir sind da schon sehr weit, aber wir sind noch nicht ehrlich genug mit uns selber, um das auch konsequent durchzutragen und, sagen wir mal, die Frage eben der Finanzen in der Gleichwertigkeit zu sehen, vielleicht auch mit der Dimension des Ressourcenschutzes, also des ökologischen Schutzes, also des Umweltschutzes. Da brauchen wir, glaube ich, noch perspektivisch wirklich passgerechte Gesetze, Förderung, aber auch die Mentalität, auch die Bildung, all das greift zusammen.
Für mich wäre da die Frage, wenn ich einhaken darf, schon auch, schafft man das mit weniger Regeln, ja, Deregulierung? Mhm. Oder muss man sich nicht ehrlich machen und sagen, dafür brauchen wir auch neue Regeln? Ja, weil wenn weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, brauchen wir eigentlich mehr Allianzen, mehr Akteure, die sich die Ressourcen teilen, gegenseitig zuspielen und. Also da entsteht ein Regelungsbedarf, den kann man, glaube ich, nicht ignorieren. Vielleicht kann man dafür andere Regeln abschaffen, aber ich glaube, die sozusagen so eine Deregulierung da ganz vorne dran zu schreiben, wird der Aufgabe nicht gerecht. Vielleicht gibt es auch ein Regelwerk, was akteursorientierter, was flexibler ist und nicht so statisch im Sinne einer DIN-Norm, das wäre auch nochmal zu überlegen. Aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, less needs more, also es gibt weniger Ressourcen und wir brauchen dafür mehr Ideenvielfalt, wir brauchen aber auch andere, wie man so schön sagt, Organisationen, Orgware, andere Regulierungen, und das muss auch irgendwie verbindlich gemacht werden. Also ich glaube, aus dieser Regulierungsnummer kommen wir so schnell nicht raus, auch wenn das sozusagen jetzt politisch total en vogue ist.
Gibt es dafür Beispiele oder Vorbilder, international vielleicht auch, wo ressourcenschonendes Bauen heute schon stärker in der Umsetzung ist oder auch schon klappt, sage ich jetzt mal, wo man sich ein bisschen eine Schnitte abschneiden kann?
Ja, da gibt es ein unglaublich gutes Beispiel, und da würde ich auch hoffen, dass wir da in der Jahrestagung sehr genau nochmal hinschauen. Das ist Dänemark. Dort hat nämlich mit einer relativ einfachen Regelung, bei der man nämlich hergegangen ist und gesagt hat, sowohl im Bauen als auch im Betrieb eines Gebäudes darf die CO2-Emission nur 12 Kilogramm pro Quadratmeter Wohnfläche haben. Und diese kleine Regelung hat dazu geführt, dass es einen großen Run auf Bestandsgebäude gibt. Und in Deutschland haben wir manchmal die etwas groteske Situation, dass man sehr gerne ein vorhandenes Gebäude abreißt, um dann ein super ökologisches Haus hinzustellen mit allem technischen Schnick und Schnack, den man haben kann. Die CO2-Bilanz wird aber über die ersten Jahrzehnte fast schon nie ins Plus kommen, weil man erstmal einen großen Abrissberg geschaffen hat und auch natürlich mit den Baumaterialien, die man dann verwendet für diesen Neubau, in der ganz negativen Zone der Bilanz steht, und dann braucht es unglaublich lange, bis man da mal ins Positive kommt. Eine kleine Regelung, die aber unglaublich wirkungsvoll ist. Das sind zum Beispiel so Dinge, wo ich denke, da könnte ein Mehr an Regularien durchaus einen Fortschritt bringen. Und ich bin um die Tagung auch deswegen sehr froh, weil wir gerade nämlich erleben, dass es durchaus ja einen Rückwärtsgang gibt in Sachen Umwelt. Wenn ich zum Beispiel an den Bauturbo denke, die Brechstange, die unsere neue Bauministerin da ins Leben gerufen hat, wo man gesagt hat, oder kann man im Grunde, kann jede Gemeinde in den Außenbereich rein ein Familienhausgebiet ausweisen und die ganzen Regularien sind alle außer Kraft gesetzt. Also wir leben ja eigentlich in Zeiten, in denen man sehr stark die Flagge wieder hochhalten muss, zu sagen, nein, es geht auch darum, Ressourcen zu bauen und die Flächen zu verbrauchen insbesondere. Da hoffe ich auch, dass wir durch unsere Jahrestagung ein Zeichen setzen können.
Aber gibt es denn eigentlich Ideen, wenn wir sagen, das ist jetzt rückwärts gewandt, wir gehen wieder auf die Wiese, ne? Man darf wieder berechtigt, wenn angespannter Wohnungsmarkt ist, dürfen die da bauen. Wie kriegt man es denn hin, dass man sagt, umbauen statt Neubauen ist eigentlich angesagt? Also müssten da Anreize geschaffen werden oder jetzt mal unabhängig von Regularien, wie kriegt man es denn hin, dass man sagt, nee Leute, wir gucken erstmal auf den Bestand, was kann man aufstocken, anbauen etc. Wir haben viele Leerstände. Ich habe immer den Eindruck, dann sagt man ja, wir haben die Leerstände alle geprüft bei uns in der Stadt, aber ist ja gar nicht so viel. Also ist es wirklich so? Frank, wir hatten das im Vorgespräch mal diskutiert mit den Leerständen.
Also wenn man das bilanziert, es gibt Leerstand ohne Ende. Der ist halt nicht da, wo Wohnungen gebraucht werden, nämlich in Ballungsräumen. Der Leerstand ist im ländlichen Raum. Ja, da kann man durch Dörfer fahren und da wohnen ein, zwei alte Leute in großen Häusern, Höfen und so weiter. Und ja, dann ist es halt tatsächlich eine Frage, ist eine bauliche Lösung notwendig? Ja, also Dörfer abreißen, in der Stadt neu bauen oder gibt es auch andere Modelle, jetzt vielleicht das Arbeiten und Wohnen im ländlichen Raum attraktiver zu machen? Förderungen sozusagen, die jetzt jenseits des Bauens greifen und vielleicht die Infrastruktur im ländlichen Raum an bestimmten Stellen stützen, den Zuzug fördern, also dass man auf einer anderen Ebene argumentiert. Dafür muss man die sozusagen auch die Ministerien natürlich mal zusammenholen. Also da kriegt man sektoral keine Lösungen hin. Aber ich glaube, wir sind in einer Situation, wo wir uns schon fragen müssen. Sag mal, die Innenstädte sind schon auch ein Stück weit nach hinten ausgemostet. Jetzt gibt es vielleicht über leerstehende Büroräume noch wieder Möglichkeiten. Aber gerade auch, wenn wir an das, auch im politischen Sinne, an das Gefälle zum ländlichen Raum denken, dann ist es, glaube ich, schon auch eine wichtige Zukunftsaufgabe, das Bauen dort wieder und das Bauen im Bestand dort wieder stark zu beleben.
Ich glaube, dass es wirklich auch eine sehr intensive Bildungsarbeit ist, die ganz früh ansetzen muss, um mental was zu verändern. Und wir werden, in der aktuellen Situation werden wir Regularien brauchen, um dahin zu gehen. Und das ist natürlich total spannend, weil dieses Beispiel von Klaus ist klasse, zu sagen, ich mache hier keine Energieeinsparungsvorgaben, ich mache nicht dies und das, sondern ich setze ein CO2-Budget an oder ein Emissionsbudget pro Kopf an und gebe dann den Freiraum, über rechtliche Regularien dieses so umzusetzen, dass es möglichst effizient ist. Ich glaube, viele sind total fit drin, gerade auch die Architektenschaft, wie man das erreichen kann. Und es wird auch viel mehr Spaß machen. Es wird viel mehr Spaß machen, als diese ewigen Zertifizierungsbögen da auszufüllen. Und da haben wir schon Ansätze, auch relativ schnell was umsetzen zu können, wenn wir die Leute dafür gewinnen, wenn wir die Entscheider dafür gewinnen, das auch zu tun. Also das ist leider so ein Kampf auf allen Ebenen, ne? Also es ist eben auf der Bewusstseinsbildung, auf der Förderung. Also ich finde es auch total wichtig, die ganzen Fördermittel, die da sind, ob das auf Landes-, kommunaler oder Bundesebene ist. Wir haben ja überall Förderung, die darauf auszurichten, dass sie eben auch in diesen Nachhaltigkeitsimpetus einwirken. Ne? Dass man sagt, das ist erstmal Grundvoraussetzung. Das ist Grundvoraussetzung und dann kommen die anderen Förderregelungen. Ne? Und das setzt natürlich die klassische Quadratmeterfrage an. Ne? Wie viel Quadratmeter brauchen wir zum Leben wirklich? Das ist total schwierig, da einzuwirken und eine Regelung zu finden. Aber vielleicht ist da auch der CO2-Verbrauch einfach die einfachere Regelung. Auch das könnte dort drauf einzählen. Ne?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir noch stärker als bisher in so eine Lebenszyklusbetrachtung kommen bei Gebäuden. Und zwar wirklich auch bis zum Abriss. Das haben wir viel zu wenig drauf. Und wenn man das mit einpreist, kommt man ganz schnell dazu, dass man merkt, zum Beispiel, ein Wärmedämmverbundsystem rechnet sich einfach nicht auf Dauer. Aber es rechnet sich nur dann nicht, wenn ich im Grunde genommen, während ich es einbaue, schon eigentlich mit einpreisen muss, dass das ja irgendwann Sondermüll ist, was wieder zu entsorgen ist. Und wenn man natürlich sagt heute, das ist die Allgemeinheit oder das ist nach mir irgendwer, nach mir die Sintflut, dann kommt das schnell, dass man natürlich als Investor sagt, ja, das ist die billigste Methode und dann komme ich damit gut raus. Und diesen Bogen zu knacken, indem man sagt, nee, wir müssen die ganzen Lebenszyklus betrachten und damit auch natürlich gewisse Konsequenzen ziehen. Da, glaube ich, sind wir noch ein ganzes Stück davon entfernt.
Das hört sich aber, Klaus, ziemlich investorenfeindlich an, was du da sagst. Also da kommt ja dann gleich die Kritik. dass das Bauen erschwert, ne? Aber
ja, nee, aber das, ich fand immer interessant, ja, das sehr beobachtet. Ich weiß nicht, ob das Monika auch so sieht. Wenn man mit Investoren gesprochen hat, die im Bestand bleiben als Eigentümer, sei es als Genossenschaft oder sei es als Vermieter, dann haben die selber gesagt, naja, also mit dem Wärmedämmverbundsystem, das wollen wir nicht mehr machen. Und die, die das aber schnell verkaufen, die sagen ja wunderbar, das Ding steht da, sieht pricke aus, weiß verputzte Wand, wunderbar, und ich verkaufe das und danach haben die ein Problem. So, also da kommt man natürlich ganz schnell dazu, dass man merkt, wer kümmert sich eigentlich? Und die, die den schnellen Euro verdienen wollen, die machen sich natürlich einen schlanken Fuß und sagen, das interessiert uns nicht. Und da muss man die ansetzen und sagen, ja, Moment, wenn das dann so ist, dann muss man andere Mechanismen finden, dass man auch die dazu bringt, dass sie darüber nachdenken, was sie da für ein Produkt in die Welt setzen.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um nochmal auf den Praktiker zu fragen, Bauen im Bestand, was heißt das eigentlich, wenn man mal ganz vorne anfängt? Heißt ja oft auch erstmal Abriss, Abbruch, gerade wenn man recyceln will, auch nochmal Material zwischenlagern, um es dann wieder verwerten zu können. Herr Heger, wie machen Sie das? Wie funktioniert das tatsächlich?
Und Sie sprechen genau den richtigen Punkt an. Wenn ich zurückbaue, wo trenne ich denn? Und das ist, ich glaube, da brauchen wir ein gewisses Hybridmodell. Sie können gewisse Dinge relativ gut trennen an Ort und Stelle auf der Baustelle. Und das ist auch sinnvoll. Sie haben aber dann, wenn es um Effizienz und ich sag mal auch vom Prozess her, wenn man einfach schneller, effizienter unterwegs sein ist, dann sind stationäre Sortierwerke natürlich nochmal einen Schritt besser, weil man will natürlich auch die Baustelle relativ zügig abwickeln, weil es gibt Nachbarn, die natürlich auch gerne etwas Ruhe hätten. So, und da können wir mithelfen. Deswegen, es braucht ein hybrides Modell. Ich sage immer relativ einfach die Faustregel, das Entkernen eines Gebäudes sollte vor Ort gemacht werden mit allem drum und dran, sprich Fenster raus, Leitungen etc., Trennung von Materialien, die offenkundig sind, Schadstoffbearbeitung direkt vor Ort. Natürlich mit den entsprechenden Standards und Sicherheiten. So, und wenn dann das in Anführungszeichen Gerippe noch steht, dann sollte man anfangen, das Ganze herunterzubrechen und relativ zügig abfahren. So machen wir es in Berlin. Wir fahren es dann in vier große Standorte, die wir in Berlin haben. Ich sag mal, in 10 Kilometer in Berlin sind wir jederzeit zu erreichen. Und dort haben wir stationäres Equipment, das auch den entsprechenden Sicherheitsstandards entspricht, Lärm, Schutz etc. Und da sind wir relativ effizient unterwegs und können dann die Sachen auch, ich glaube, so trennen, wie Sie sich das vorstellen. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu.
Ja, aber ich stelle mir das natürlich schwierig vor, wenn wir sagen, das wird jetzt unser Fokus mehr auf Bestand und wir brauchen diese Flächen. Sie reden jetzt von Berlin. Ehrlich gestanden weiß ich gar nicht, ob ich in Freiburg sagen kann, da und da sind Lagerflächen. Also A ist ja ein ordentlicher Transportverkehr auch damit verbunden. Sie brauchen die Flächen, also müssten Planenden zukünftig immer mal gucken, dass es solche Flächen sozusagen gibt. Und dann frage ich mich natürlich danach, wenn Sie dieses Material bearbeiten für wiederverwendbare Bauten, ist es denn so, dass ist das dann billiger, solches Material zu nehmen? Und hat es die gleiche Qualität dann für solche Gebäude oder kann das nur in anderen Bereichen eingesetzt werden?
Also die zweite Frage ist meine Lieblingsfrage, aber ich gehe trotzdem auf die erste ein. Also Punkt 1, Fläche. Da haben Sie einen wunden Punkt erwischt und ich glaube, da tun wir uns in Deutschland auch noch enorm schwer. Mineralisches Recycling, Rückbau von Gebäuden macht dann Sinn, wenn wir von einem sogenannten Urban Mining sprechen können. Urban Mining bedeutet, die Stadt ist das Rohstofflager der Zukunft. Es macht in der Metropolregion absolut Sinn, Kreisläufe zu schließen. Warum? Weil sie theoretisch kurze Wege haben. Auf dem flachen Land finden sie erstens die Gebäude von der Größe her nicht, die Rohstoffe kommen von der Größe her nicht und auch meist von der Qualität nicht unbedingt. So, deswegen sage ich, die Metropolregion ist entscheidend. In die Metropolregion wird auch in der Regel von weit außerhalb der Primärrohstoff, die Primärressourcen eingefahren. Ja, und weil Sie das gesagt haben mit dem Verkehr, also das darf man natürlich nicht unberücksichtigt lassen, was schon heute passiert. Ich bin ein absoluter Verfechter davon, zu sagen, wir brauchen Zentrum also zentrennahe Recyclingplätze, so wie wir das beispielsweise in Berlin haben. Wir sind in Spandau, wir sind um die Ecke vom Brandenburger Tor, wir sind im Norden relativ zentral noch analog im Südosten. Und was Sie damit erreichen können, ist, Sie werden kurze Wege haben. Ich habe es Ihnen gesagt, in 10 Kilometer sind wir, egal wo in Berlin, an einem unserer Standorte. Das ist meines Erachtens ein Katzensprung. Damit haben Sie natürlich auch das CO2-Thema, Lärm, Staub etc. deutlich besser im Griff. Und Sie substituieren, wenn Sie es richtig machen, natürlich primär Rohstoffe, Primärressourcen, die von außerhalb in die Stadt eingebracht werden müssen und damit natürlich auch den ganzen Aufwand, Logistik, Lärm, CO2 etc. So, jetzt komme ich zur zweiten Frage, meiner Lieblingsfrage. Und da sage ich Ihnen ganz klar, nein, es wird nicht billiger. Das Entscheidende ist, und das sage ich nicht, weil ich für ein Privatunternehmen arbeite, sondern weil es einfach die Realität, die Fakten sind, das Aufbereiten von bereits genutzten Materialien, Recycling, ist in der Regel nicht billiger, es ist teurer. Ja? Warum? Weil man einfach ja viel mehr Prozesse übernehmen muss, viel mehr Prozesse durchlaufen muss. Sie haben die Qualität angesprochen. Sie müssen eine Qualitätssicherung betreiben. Und Sie haben Störstoffe immer dabei, weil Sie recyceln Altprodukte. So, und diese Störstoffe müssen Sie herausfiltern. Das gelingt uns sehr, sehr gut. Das heißt, wir alle unsere Produkte, die wir herstellen, Beispiel ein Rezyklat, das einen Kies ersetzen kann, ja, dieses Material, dieses Rezyklat hat 0,0 Qualitätsnachteile gegenüber einem Primärkies. Ja? Also null Einschränkungen. Außerdem, und das ist, glaube ich, das Wichtige, es entspricht den Normen, es erfüllt Standards und damit ist natürlich auch haftungstechnisch für Architekten, für Bauherren, wer auch immer das Ganze nutzen möchte, da überhaupt kein Unterschied zu einem Primärmaterial. So. Und das ist mir wichtig. Nochmal zurückgehend auf die Frage Kosten. Warum ist es nicht billiger? Man sagt ja immer, Mensch, Recycling, das muss doch günstiger etc. sein. Ich sage immer, wenn man sich vielleicht mal die kompletten Kosten anschauen würde, die ein Primärrohstoff, ein Primärprodukt verursacht und auch Folgekosten mit berücksichtigt, dann glaube ich, dass wir davon reden, dass es vielleicht sogar günstiger ist, wenn man einen Sekundärrohstoff benutzt. Problem heutzutage ist diese ganzen Folgekosten, die sind nicht eingerechnet, weil irgendwann sind die Materialien weg und das sollte berücksichtigt werden von dem Primärrohstoff.
Also wenn dieses Recycling- und Kreislaufwirtschaftsgedanke von Anfang an in der Planung mitbedacht werden soll, dann frage ich mich gerade, welche Rolle spielen denn dann die Architekten und Stadtplanerinnen, aber insbesondere die Architekten, sind es denn diejenigen, die sagen, boah, super, Bauen im Bestand bringt jetzt auch mein Image, mein Profil voran, oder sind es nicht eher diejenigen, die sagen, oh, mein Entwurf, das zählt doch immer noch mehr. Also wisst ihr, kratzen wir nicht so ein bisschen am Ego der Architekten, wenn wir sagen, das drücken wir denen jetzt aufs Auge? Erste Regel ist, wir entwickeln im Bestand. Also wie schätzt ihr die Lage, die Haltung da von Architekten und Stadtplanenden ein?
Also dazu muss ich sagen, bin ich wirklich total überrascht und begeistert. Also die Architektenschaft, mit welcher Akzeptanz, mit welchem Verb sie dieses Thema annimmt, also das Haus der Erde, nehmen wir mal dies als Beispiel beim BDA, ich weiß gar nicht, das ist mittlerweile ja schon 10 Jahre, oder die Bundesarchitektenkammer, die DASEL, also alle sind gerade sehr stark dabei, dass sie das forcieren. Natürlich gibt es diejenigen, die eher auch mal gerne irgendwie ein freies, neues Projekt auf der grünen Wiese oder eben auch eine besondere Herausforderung sehen, aber wir haben ja zunehmend so viele Beispiele. Wir haben jetzt den Chatbaupreis vergeben. Wir hatten 85 Bewerbungen, da waren alle, also ganz viele tolle Beispiele dabei, wie man den Bestand umwandeln kann mit einer super Architektur. Also insofern habe ich da wirklich nicht mehr die Sorge, wie ich sie vielleicht vor 20 Jahren noch gehabt hätte bei der Architektenschaft, und finde das total toll. Und muss an dieser Stelle eben auch sagen, Mensch, die Architekten, die Stadtplaner, die müssen alle politischer werden. Wir machen so tolle Sachen, wir haben so tolle Ideen, wir haben so super Gedanken. Das muss in die Politik getragen werden. Und wir haben so eine Mehrfachrolle. Ne? Wir sind die Moderatoren, die Planungsprozesse auf den Weg bringen. Wir sind diejenigen, die Kompromisse finden müssen. Wir müssen abwägen zwischen unterschiedlichen Disziplinen. Wir wollen es allen recht machen. Wir nehmen so eine Haltung ein, dass wir quasi Dienstleister, eine sehr starke, hoch ausgeprägte, super Dienstleister, Mentalität haben, aber wir müssen auch mit Politik machen. Wir müssen auch laut und deutlich sagen, was das Bessere ist.
Ich sehe es eigentlich auch so, dass die Architektenschaft da dieser Aufgabe, stärker im Bestand zu arbeiten, völlig offen gegenübersteht, dass sie das begrüßt, dass sie das vorantreibt. Ich erlebe das auch bei den Studierenden, die fordern das ein. Wenn man schaut, wie die selbstgewählten Masterthemen sind, dann sind die, würde ich mal sagen, zu 80-90% im Bestand. Also das wird man nicht mehr aufhalten können. Und wenn da so ein bisschen der Ego des Architekten, der Architektin dann dabei über die Wupper geht, glaube ich, können wir das auch verkraften. Weil das, glaube ich, auch ein bisschen in die Zeit gehörte. Wenn man eben Ressourcenvielfalt hat, dann kann man sich vielleicht auch durch einen besonders kreativen Neubauentwurf auch darstellen. Ja, denken wir an die 90er Jahre zurück, die Nullerjahre. Da war das schon auch en vogue. Aber jetzt, glaube ich, wird man sich auch in der Profession dadurch am besten darstellen, dass man eben sorgfältig mit dem Bestand umgeht und da auch eine ganz eigene Ästhetik entwickelt. Ne? Also da gibt es auch schon viele spannende Beispiele. Es muss nicht immer der neu gebaute weiße Raum sein. Es kann schmutzig sein. Es kann auch zusammengewürfelt sein. Also da entstehen auch neue Bilder, die, glaube ich, auch für die nächste Generation wichtig sind. Also ich bin da eigentlich, was jetzt so die fachliche Seite anbetrifft, bin ich eigentlich positiv gestimmt. Vielleicht ist das, was Monika Thomas sagt. Also das auch noch stärker in die Politik zu tragen, Flagge zu zeigen und eben vielleicht auch mal abzusagen, wenn man eingeladen wird als Preisrichter für ein XY-Neubaugebiet auf der Schwäbischen Alb. Oder wenn eine Universität sich in den Wald hinein erweitern will und sagen, da komme ich jetzt aber auch eine Grenze. Also die auch mal für sich persönlich auszuloten, fände ich auch wichtig.
Ich habe sogar ein bisschen den Eindruck, dass die Architektenschaft fast dieses Thema stärker sogar auf die Agenda genommen hat. Und da ist es eher so mein Eindruck, da geht es natürlich ganz schnell in die Baumaterialien und in die Bautechnik hinein, was gut ist. Und ich glaube, wir sind als Profession der Stadtplaner da jetzt gefragt, im Grunde genommen diese ganze Komplexität, was da sonst noch so mit zusammenhängt, mit diesen ganzen Ressourcenfragen oder auch die Landschaftsarchitekten, da sind wir sehr stark gefragt. Und da ist, glaube ich, in unserer Profession fast noch mehr Luft nach oben als in der Architektenschaft, zumindest wenn man den fachlichen Diskurs anguckt.
Ja, wir brauchen ja auch mehr Fläche, wenn wir recyceln wollen. Wir brauchen mehr Sammelstellen, mehr Lager. Wenn man jetzt an Hamburg denkt, da ist die Speicherstadt, ja, ist quasi abgeschafft worden, transformiert worden. Und jetzt stellt man fest, man braucht neue Speicher in der Stadt für Regenwasser, für große Batteriespeicher, die jetzt überall aus dem Boden kommen. Also es entstehen neue Speicher und Speicheranlagen. Und da wissen wir, finde ich, auch noch zu wenig, sozusagen an welchen Knoten die entstehen, wie die aussehen, wie wir die einbinden können. Ich glaube, da braucht es auch noch ja mehr Gespräche eben mit den Eingreifenden, haben wir früher gesagt, mit den Energieversorgern, den Wasserversorgern, mit der Abwassertechnik, weil all die jetzt plötzlich zusammenspielen müssen und die Dinge neu organisieren müssen. Und ich glaube, da ist schon, Klaus, das ist richtig, da ist die Stadtplanung gefragt und muss dann auch raus aus diesem klassischen, ich warte, bis was kommt und entscheide dann, ob ich es genehmige oder nicht, sondern die muss da in eine Rolle kommen, wo sie einfach auch sagt, wir müssen das auch in der Region, der Regionalplanung ist, glaube ich, auch wichtig, wir müssen das jetzt versuchen, gemeinsam zu organisieren. Und wo finden wir die Flächen? Und was sind so die Bedarfe? Also das ist eine viel vorausschauendere, agilere Planung, als wir sie jetzt vielleicht bislang gehabt haben.
Herr Heger, diese zusätzlichen Speicher dienen ja dazu, Material zu lagern, um es dann auch wieder einsetzen zu können. Welchen Stolpersteinen begegnen Sie für den Wiedereinsatz von Ressourcen, von Materialien, die schon einmal im Einsatz waren? Und was bräuchten Sie, um ja das Recycling eigentlich zu erleichtern und die Wege dafür auch freizumachen?
Also ich glaube, das hat sich rumgesprochen. Das ist absolut richtig. Natürlich haben wir mit vielfältigen Hürden zu kämpfen. Ja? Wie gesagt, ich mache das jetzt seit 4 Jahren. In 4 Jahren haben wir enorm viele innovative neue Produkte hergestellt. Und wenn ich Ihnen sagen würde, wie lange wir manchmal warten muss, also gewartet haben im Endeffekt, bis dieses Produkt dann zugelassen war, bis eine Norm geändert wurde, bis wir vielleicht auch die Genehmigung hatten, das Produkt produktionsspezifisch herzustellen, da muss ich sagen, das ist natürlich ein Nightmare. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Heißt ganz konkret, mit den Rahmenbedingungen, die wir momentan haben, kann man Recycling schon beginnen, kann man Ressourcenschonung, nenne ich das mal, schon ganz gut starten, aber richtig Geschwindigkeit aufnehmen, da bedarf es schon noch einiger Änderungen. So, und die Änderungen müssen sein bei den Behörden, in der Politik. Ich sage mal, man muss das richtige Anreizsystem setzen, überhaupt mal, dass Leute auch Interesse haben, was anderes zu nutzen als Primärrohstoffe. Zweitens, Sie müssen die Rahmenbedingungen ändern, eine BIMSCH-Genehmigung, also eine Genehmigung, das ist eine spezifische Genehmigung, die Emissionen betrifft, wie Sie sich zu verhalten haben, was Sie einhalten müssen etc., wenn Sie einen Recyclingplatz betreiben, also das, was Sie als Nachbar erlebt haben, wie viel Lärm, wie viel Staub entsteht, die hat noch vor 2, 3 Jahren, als ich begonnen habe, hat man mit 1,5 Jahren gerechnet, dass man die Genehmigung bekommt. Wir haben es dann irgendwann in den letzten Monaten und Jahren geschafft auf 1 Jahr. Da waren wir ganz glücklich, wenn wir auch schon unter einem Jahr waren. Wir sind jetzt ganz konkret an einem Projekt dran und sind eigentlich relativ überzeugt, dass wir es in 1/2 Jahr genehmigt bekommen. Und das zeigt, und da möchte ich nicht immer nur aufzeigen, was nicht läuft, sondern man sieht, es läuft auch. Wenn man mit Behörden zusammenarbeitet, wenn Behörden offen sind für solche Themen auch, sich das angucken, dann kann es auch deutlich schneller gehen. So, und das sind, glaube ich, die Dinge, die sich ändern müssen. Die Politik muss auch ein bisschen mutiger als werden, auch einfach mal sagen, wir machen Dinge jetzt auch mal anders. Und ich glaube, dann kommen wir da ganz gut zu Rande zusammen.
Also jetzt spielt ja nun die Kreislaufwirtschaft, wenn das ein eigener Geschäftsbereich für Sie ist. Wie schnell hat sich das denn entwickelt? Wie sieht das aus?
Also da rekapituliere ich mal ein bisschen. Also und das ist, glaube ich, auch was, wo wir ganz stolz hier bei Heidelberg Materials gerade in Deutschland sind. Wenn man sich überlegt, wir haben angefangen in der Heidelberg Materials Mineralik mit 400 Mitarbeitern, 40 Standorte im Sand und Kies und haben innerhalb von 1/2 Jahr die Mitarbeiterschaft verdoppelt, weitere 450 Mitarbeiter mit in die Unternehmung genommen. An Standorten natürlich nicht so viele, aber dafür deutlich größere in einer schönen Metropolregion. Wir haben da schon ein enormes Gegengewicht entwickelt in sehr kurzer Zeit zu unserem Primärrohstoffbereich. So, und wir reden auf Augenhöhe. Wie schnell das Ganze weitergeht und ich sag mal, wie schnell wir auch wachsen, das wird die Zukunft zeigen. Da kann ich auch nicht zu viel verraten, muss ich ganz offen sagen. Aber was man einfach sieht, ich sage mal, im Einsatz der Materialien, was wir anbieten können, da gehen wir relativ schnell nach oben. Und ich sage mal, wo wir heute noch bei 20-25% an Recyclingquoten sind in Produkten und damit, ich sage mal, 75% Primärrohstoffe, kommen wir, ich habe es im Beton erwähnt, da schon über die 40%. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch stärker an Geschwindigkeit zunehmen. Was es aber braucht, es braucht auch die Änderung der Normen. Weil wir sind in Deutschland und in Deutschland werden Produkte gemäß Standards rausgegeben. Und das muss folgen. Und das können wir allein als Unternehmen nicht beeinflussen.
Also Sie stellen da konkrete Forderung natürlich an die Politik, das ist natürlich die Bundesebene auch mit den Normen. Was erwarten Sie denn auf der lokalen Ebene, also ganz konkret im Tun? Inwieweit müssten Kommunen Ihnen noch entgegenkommen oder wie könnte die Kooperation da besser laufen? Haben Sie da eine Idee?
Also wenn man, Sie haben es richtig angesprochen, Gesetze, auch zum Teil Normen. Normen kommen auch oft von Verbänden. Ich nenne jetzt einfach mal auch den DIN-Standard, ne, Deutsche Industrienorm. Da haben Sie schon recht, das ist alles auf Bundesebene am ehesten angesiedelt. Was Länder aber tun können, sind zwei Dinge. Zum einen, wenn es um Genehmigungen geht, ist man meist auf Länderebene, Kommune, Landkreis etc. Da sehen wir schon viel, aber das unterscheidet sich natürlich von Kommune, Landkreis zu Landkreis. Da müssen die sich noch etwas stärker, glaube ich, abstimmen und einfach auch mal mit schauen, warum geht es bei dem einen schneller als bei dem anderen? Es ist ja dann, es hapert ja nicht an der Qualität, sondern die Verfahren sind in der gleichen Weise durchgeführt, mit der gleichen Sorgfalt, aber es wird einfach zügiger vorgegangen. So, ich glaube, da werden auch Prioritäten dann auch gesetzt. So, das ist das eine. Das andere, und ich glaube, das ist was, wo sich keiner verstecken kann. Jede Kommune, jedes kleine Dorf bis hin zur Stadt, Kreisstadt oder Großstadt kann eigentlich mit sehr gutem Beispiel vorangehen und einfach sagen, wenn wir Infrastrukturprojekte, wenn wir Bauprojekte haben, dann geben wir Sekundärmaterialien, also oder Materialien, die Ressourcen schonen, einfach einen Vorrang. So. Und das ist was, was jeder kann. Das hatten wir erst kürzlich mit der Stadt Frankfurt besprochen, die auch sehr offen dafür war und auch gesagt hat, die Richtung möchte sie gehen. Die Gesetzgebung ermöglicht es auch den Kommunen, einen Vorrang zu geben. Es liegt jetzt natürlich auch bei den Kommunen, das Ganze dann auch so umzusetzen. Was wir oft auch sehen, ist, dass ein gewisser Schulungsaufwand einfach auch noch unternommen werden müsste, weil die Mitarbeiter auch nicht immer in diesen Bereichen schon auf dem allerletzten neuesten Stand sind. Da muss man auch eine Lanze für diese Mitarbeiter brechen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man schult, dass man die Leute mitnimmt. Aber das ist eigentlich, Frau Dr. Krüger, überhaupt kein Problem, sage ich mal. Also dahinter kann sich keiner verstecken. Und das sehen wir momentan noch nicht. Wir sehen es punktuell, aber wir sehen es nicht in der Fläche. Und ich glaube, wie Sie auch schon mal erwähnt haben, systematisch schon gar nicht.
Wenn ich Sie dann so reden höre, dann unterstützen Sie eigentlich diese planerische Botschaft zu sagen, less is more, oder?
Also ohne das geht's nicht. Also ich glaube, das ist der Slogan der Zukunft, weil wir werden es relativ schnell merken, dass uns gewisse Mengen ausgehen und wir einfach gucken müssen, was haben wir denn verfügbar und welche Ideen können wir entwickeln, daraus mehr zu machen, ne?
Frank Lorgeberg, du hattest vorhin auch von die Studierenden angesprochen, bei denen das vielleicht in der Haltung schon eher auch nochmal implementiert ist oder wo du sagst, es haben ganz viele auch auf dem Schirm, umweltschonend, ressourcenschonend im Bestand auch zu planen. Trotzdem vielleicht noch die Frage, was müsste oder könnte sich denn in Ausbildung vielleicht auch noch verändern oder noch angepasst werden, um die Haltung der Planenden aus der Lehre heraus sozusagen auch verändert?
Ja, ich glaube, man muss schon auch deutlich machen, dass man nicht jedes Problem durch Bauen lösen kann, sondern dass auch manchmal auch Nicht-Bauen lösungsgebend sein kann. Das würde ich mir auch mal von den Architektenkammern wünschen, dass sie auch mal vielleicht Städte auszeichnen, die nicht bauen und so ihre Probleme lösen. Also da ein bisschen mehr sozusagen Demut vor den gesellschaftlichen Problemen haben. Dafür sind die Studierenden aber auch bereit, also auch über Suffizienz nachzudenken, also eben Möglichkeiten, gesellschaftliche Funktionen anders zu organisieren als jetzt durch Neubau, sondern eben durch Umorganisation im Bestand. Da kommt man dann auch schnell an die Grenzen dessen, was ein Architekt, eine Architektin so kann und lernt. Ja, wir versuchen die im Bachelor da auch erstmal gut auszubilden mit einem Grundverständnis, dann im Master aber auch zunehmend interdisziplinär zu schulen. Da verändert sich der Architektenberuf schon relativ stark, aber er ist weiter gefragt und er kann auch weiter Speerspitze gesellschaftlicher Veränderung sein.
Und dann wollen wir nicht die Leute vergessen, die in den Verwaltungen auch arbeiten und in den Büros das Studium schon lange hinter sich haben und letztendlich auch schnellstmöglich in diese Fortbildung reingehen sollen, was immer schwierig ist, weil man ja Fortbildung nicht immer unbedingt bezahlt bekommt und das natürlich auch noch Zeit frisst. Also wir haben ganz viele komplexe Themenfelder angesprochen, Also vom Bauen im Bestand bis hin immer wieder, was politisch eigentlich mit auf den Weg gebracht werden sollte, fachlich, gesetzlich, aber auch im Engagement, Frau Thomas, dass die Stadtplanenden noch politischer werden sollen und natürlich auch dieses Selbstverständnis. Und was auch spannend ist, und die Frage haben wir jetzt gar nicht so vertieft, was heißt denn das wirklich mit dem Stadt-Land-Gefälle? Wie kriegt man denn da auch einen fairen Ausgleich hin, wenn man sagt, na ja, da wird mehr gewohnt, wie läuft das mit den Steuern? Da gibt's ja so viele Details, die man dann bestimmt sicherlich wieder drüber nachdenken müsste, wie das eine Partnerschaft wird zwischen Stadt und Land. Also ich hoffe, dass die Zuhörenden ganz gespannt jetzt erstmal sind, neugierig, neue Erkenntnisse zu diesem Thema zu sammeln, wie der Städtebau, die Stadtentwicklung sich auf limitierte Ressourcen einstellen soll und möglichst schnell verändert. Also aber was bleibt jetzt von unserer Debatte, außer dass wir sagen, neugierig, sehr komplex, Dilemma behaftet, schwierig umzusetzen, wenn die Fragen schon schwierig sind, wie schwer ist dann erst die Umsetzung sozusagen, also an wie viel Rädchen muss man da drehen und wie kriegt man die Motivation dahin, deswegen ganz, also was müsste jetzt konkret passieren, wenn die Leute nach der Tagung nach Hause fahren und sagen, okay, in die Richtung will ich gehen.
Also ich glaube, oder ich wünsche, dass,
so, gerne,
Frau Herr Lobeck, jetzt Sie zuerst.
Ich hätte schon die Hoffnung, dass wir jetzt ein bisschen sensibilisieren konnten, dafür, dass wir schon auch ein Stück weit an der Zeitenwende stehen, dass dieses Less eigentlich sozusagen nicht nur eine Architekturattitüde ist im Sinne so, less is more, jetzt verzichten wir mal auf was, weil wir haben zwar eine Vielfalt von allem und reduzieren uns jetzt. Das ist nicht nur eine Haltung, sondern das ist eigentlich jetzt ein Standard, dass wir mit weniger, mit Begrenzung, wie wir es anfangs diskutiert haben, zunehmend umgehen müssen. Und dafür müssen wir uns einfach, wir müssen im Kopf flexibel bleiben, agil bleiben. Wir brauchen aber auch ein dickes Fell, ja, weil schnelle Lösungen gibt's einfach nicht. Und ich prophezeie, dass die Lösungen eher mehr Zeit brauchen, als wir es bislang haben, weil einfach mehr Akteure sich mit weniger Ressourcen sozusagen ihre Funktionen, ihre Wünsche befriedigen müssen. Das wird mehr Zeit und mehr Sorgfalt brauchen. Also ich glaube, dickes Fell ist wichtig, aber darunter eben eine hohe Agilität, um die vielen kleinen Wege auch zu sehen, Möglichkeiten, Best Cases, die wir aufgezeigt bekommen haben und hoffentlich auf der Tagung auch noch mehr mitbekommen, so dass wir die dann einfach multiplizieren können.
Dankeschön. Frau Thomas.
Ja, das teile ich vollkommen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Jahrestagung für alle ist. Sie ist nicht begrenzt auf Stadtplaner und Architekten, sondern jeder, der Interesse hat, kann kommen. Und das wäre sicherlich auch sehr toll für die Diskussion, viele unterschiedliche Ressorts dabei zu haben, auch viele unterschiedliche Berufe dabei zu haben. Und ich glaube, dass so eine Jahrestagung, dass sie allen, die denen da wird, die Augen öffnen wird, wenn sie nach Hause kommen, wo ich was machen kann. Und auch ein bisschen mehr so Kraft gibt und Rückendeckung, das dann vor Ort auch umzusetzen. Also ich glaube, das wird sich lohnen, dabei zu sein.
Ich würde zum einen ergänzen, so wie Christine Grüger das gerade zusammengefasst hat, klang das ja nach absoluter Spaßbremse. Und ich glaube, das wird es nicht sein. Im Gegenteil, wir werden nach vorne schauen und wir werden nach Lösungen suchen und nicht uns in einem Grau in Grau und wie schrecklich ist die Welt verfangen lassen.
Ich sage immer, oder wir im Süden, wir sagen dann immer, es menschelt. Oft menschelt's. Das heißt, wenn man sich das vor Augen hält, dann ist es nichts anderes, was wir kennen aus großen Unternehmungen, was wir können, wenn Veränderungen kommen. Es ist ein Change-Management-Prozess und es ist ein Mindset. So, das klingt jetzt ein bisschen neudeutsch, aber Change-Management ist klar, jeder, der das schon mal gemacht hat, was Neues eingeführt hat, der weiß, das ist nicht einfach. Man muss Leute enorm mitnehmen, man muss viel kommunizieren, viel, viel kommunizieren. Und wenn man glaubt, man hat alles kommuniziert, noch etwas mehr. Und dann merkt man, dass sich Dinge ändern. Und dann ändert sich auch ein Mindset. Und man kann niemand zu etwas verpflichten, daran glaube ich nicht. Sondern man muss, wir müssen so weit kommen, dass wir auch verstehen, warum wir so agieren sollten. Das kann vielleicht auch noch ein bisschen Zeit benötigen. Das kann vielleicht auch, ich möchte nicht ein Negativbeispiel nennen, aber es kann auch die ein oder andere Verknappung dazu führen, dass Leute das früher erkennen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Wir müssen diesen Prozess angehen, wir müssen uns dessen bewusst werden und dann alles tun, dass wir diesen Change gemeinsam hinbekommen und das Mindset sich ändert für die Zukunft.
Ja, Christine Grüger, wir hatten es im Vorspann auch schon erwähnt. Dieses Gespräch teasert ganz viele unterschiedlichste Themenbereiche auf verschiedenen Ebenen an, um eben mit dem ressourcenschonenden Less is More letztendlich umgehen zu können. Vielleicht können wir noch mal so ganz kurz und knackig so die wesentlichen Kernbotschaften aus dem Gespräch zusammenfassen.
Ja, was wir also mitnehmen können, ist, dass im Grunde genommen bei den Architektinnen der Paradigmenwechsel nicht mehr Wachstum, sondern im Bestand arbeiten, dem sozusagen den Vorrang zu geben, dass das wirklich angekommen ist. Das hat Frank Lorberg sehr schön gesagt, wie das in der Ausbildung läuft. Es kommt aber auch der Hinweis, dass natürlich in der laufenden Verwaltung, also die Mitarbeitenden der Verwaltung, da durchaus noch ein bisschen Schulung brauchen. Klaus Ellinger sagte so schön, da ist noch Luft nach oben. Das ist das eine. Dann sollte es auch Vorgaben geben, vielleicht verbindliche Vorgaben, dass erst einmal Sekundärbaustoffe eingesetzt werden und erst dann die Primär, also die Original, die Naturmaterialien und Ressourcen eingesetzt werden. Bei allen dreien haben wir ja immer wieder gehört, na ja, wir müssen uns einig sein. Da ist immer so die Frage, wer ist jetzt wirklich das Wir? Wir interpretieren das jetzt mal so, wir beiden, dass es Politik und Verwaltung sind, die hier gemeinsam die Bauwende auch in Gesetzen und Verordnungen wirklich umsetzen und ermöglichen sollten, und zwar flexibel. Und letztendlich, da kam der prägnante Satz von Herrn Heger, Recycling fängt beim Planen an, dass wir Planenden sozusagen frühzeitig darüber nachdenken, was heißt es denn, wenn wir jetzt Kreislaufwirtschaft machen wollen, also an Fläche denken, an Eingriffs- und Eigentumsrechte, an Verfahrensfragen, das mitnehmen. Und letzter Punkt, Frank Lorberg sagte, Leerstand, ja, wissen wir, aber genaueres über den Zustand, über die Menge, über Kooperationsmöglichkeiten mit Stadt und Land, das müsste man unter dem Blickwinkel Recycling auch noch mal genauer angucken. Also, wie gesagt, wir hoffen, wir haben Interesse und Neugier für die Tagung geschaffen. Vom 19. bis 21. in Heidelberg Materials findet diese Tagung statt. Sie können sich alle noch anmelden, hat Fee auch schon darauf hingewiesen. Auf der Website der DASEL gibt es Anmeldeformular und es gibt in dieser Tagung sehr viel Austauschmöglichkeiten. Das sind jetzt nicht nur Vorträge hintereinander weg, das sind große Gesprächsrunden auch mit den Expertinnen. Und besonders darauf hinweisen möchten wir, dass wir am Samstag eine interessante Keynote-Sprecherin haben, die auch schon bei uns mehrmals im Podcast war, nämlich die Politologin Julia Reuschenbach ist wieder mit dabei. Und sie hat zwar einen sperrigen Titel sich ausgesucht, über Orte für Austausch und Zukunft, gesellschaftliche Gelingensbedingungen für Fortschritt, Transformation und Nachhaltigkeit in der Demokratie. Wir können aber gewiss sein, dass sie uns das sehr verständlich erklären wird, was sie damit meint. Also, wir freuen uns, euch zu sehen in Heidelberg. Bis bald.
Ja, genau. Und auch allen anderen Zuhörenden hoffen wir, dass sie einiges mitnehmen konnten. Vielleicht schließen sie sich der Tagung noch an und ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
Auf dahin.
Schönen Abend, schönen Tag noch.
Tschüss.